Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
und Wiebke Neumann.
Herzlich willkommen zum Schöneberg-Podcast. Hier eine neue Ausgabe. Hallo Michael.
Hi Wiebke.
Hallo. Und bevor ich gleich unsere Gäste begrüße, einmal noch kurz für die Zuhörenden, dass wir auch an einem neuen Ort sind.
Stimmt.
Wo wir noch gar nicht waren, denn wir sitzen zum ersten Mal in meinem Wahlkreisbüro hier, das ich mir gerade mit Kevin Kühnert teile in der Göbenstraße in Schöneberg. Also auch da eine Premiere. Und noch eine Premiere, denn wir haben heute zwei Gäste hier. Und zwar haben wir Clara Laujoks und Lara Gelo von Elsupport zu Gast. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielen lieben Dank.
Ich wusste auch gar nicht, dass wir so eine Premiere sind.
Nee, das ist mir auch neu gerade auf jeden Fall.
Das
ist auch
irgendwie, aber ich
wir hatten online hatten wir
Clara
schon mal.
Clara und Lara, ne?
Ja,
das, okay, das war jetzt nochmal wichtig.
Ja, ihr seid die Präsenzpremiere für zwei Gäste. Wir hatten einmal schon mal im Online-Aufnehmen.
Wirklich? Wer war das noch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Alfonso und Mara waren das.
Ach ja.
Ja. Und bei den Kiezblogs hatten wir auch zwei. Aber in Präsenz Schön. Jetzt zum ersten Mal. Genau. Und ja, deswegen passt das ja doppelt so gut, dass wir hier sind, weil euer Projekt Elsupport sitzt hier direkt um die Ecke in der Potsdamer Straße.
Genau, wir hatten einen sehr kurzen Weg. Ich glaube, 3 Minuten zu Fuß.
Ja, zweimal hinfallen waren wir da.
Micha,
ich habe schon meinen Einsatz verpasst hier. Ihr seid, ich bin ein bisschen müde, ich habe wenig Schlaf gehabt, aber... Ihr seid das lesbische Anti-Gewalt-Projekt in Berlin. Ihr beratet Opfer von Gewalt und unterstützt zum Beispiel, wenn es um Strafanzeigen geht, wenn es darum geht, Ärztinnen und Ärzte aufzusuchen. Ihr registriert diese Vorfälle gegen Frauen, gegen Lesben in unserer Stadt. Und das ist aus vielerlei Gründen sehr, sehr wichtig. Aber das ist vor allem auch wichtig, weil ihr das Dunkelfeld damit etwas erhält. Weil auch in dem Bereich ist, glaube ich, oftmals oder zu wenig, sage ich mal, zum Erhellen kommt, zu Anzeigen kommt. Und da macht ihr eine ganz wichtige Arbeit.
Genau. Und Micha hat jetzt gerade schon ein bisschen angefangen, euch quasi vorzustellen. Ihr könnt das natürlich noch viel besser. Ich durfte euch schon einmal besuchen im Sommer. Das war sehr, sehr schön und auch für mich nochmal sehr lehrreich, auch was ihr alles macht. Also wer kommt so zu euch und was für Angebote habt ihr?
Ja, genau. Das war ja schon eine ganz gute Einführung. Ich würde es tatsächlich noch ein bisschen weiter fassen. Also wir sind eben nicht nur für Lesben da, sondern für generell Flinterpersonen, die Queerfeindlichkeit ausgesetzt sind. Genau, und wir bieten Beratung an. Dabei geht es aber auch darum, auch einfach mal zuzuhören. Also das hat nicht immer was mit der Polizei oder mit irgendwie Ärzten oder irgendwie einem ganz konkreten Anliegen zu tun, sondern manche Betroffene kommen auch einfach... um mal rauszufinden, ist das wirklich Unrecht, was mir passiert, das fühlt sich irgendwie komisch an, ich brauche mal jemanden zum Zuhören, das ist auch ganz oft Thema. Wir haben im letzten Jahr auch ein paar Gruppenangebote angefangen anzubieten, zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe oder auch einen Kurs zum Thema Selbstmitgefühl. Genau, und wir machen die Fallregistrierung und ganz viel Öffentlichkeitsarbeit mit unseren Ehrenamtlichen.
Ja, genau.
Wie macht ihr die Registrierung? Wie sieht das im Alltag aus?
Also wir haben so ein Meldeformular auf unserer Website oder eben auch ausgedruckt bei Infoständen dabei. Und da erfassen wir dann eben so Merkmale von Vorfällen, wie zum Beispiel eben was genau passiert ist, wo es passiert ist, zu welcher Tageszeit und eben auch zum Beispiel das Alter der Betroffenen, das geschätzte Alter der TäterInnen. Genau, und um da eben so ein bisschen besseres Bild zu machen. Und genau, das läuft eigentlich immer ganz gut. Im Sommer haben wir das auch bei den Infoständen.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass im Sommer wahrscheinlich die meisten Leute, weil wir da auch präsenter sind, da dann auch die meisten Fallanzeigen ja.
zustande kommen.
Genau.
Wiebke hat auch einen Wasserfall im Büro, wie wir alle können.
Ja. Vielleicht kriegt man das mit dem Ton nachher noch ein bisschen weniger und alle wundern sich jetzt, worüber wir
aber reden. Statt aber statt Kaminfeuer, Wasserfall ist doch auch was Schönes, oder?
Es war die das Klorohr, dieses Abwasser, aber gut.
Ihr habt ja gerade schon ein bisschen gesagt, wie ihr quasi auch Fälle erfasst, also als quasi auch Meldestelle. Ihr richtet euch ja noch mal ein bisschen spezieller auch an Menschen, die lesbenfeindliche Gewalt erlebt haben. Und ich fand, du, Clara, warst im Ausschuss für Integration, Gleichstellung und Vielfalt und Antidiskriminierung im Sommer. Da hatten wir eine Anhörung zu queerfeindlicher Gewalt. Und du hast es da sehr schön beschrieben, warum es auch nochmal speziell ein Angebot für weiblich gelesene Personen auch einfach braucht in Berlin und warum das so wichtig ist. Vielleicht kannst du das hier ja auch nochmal für die Hörenden so ein bisschen zusammenfassen.
Klar. Kann ich jetzt mein Skript vom Sommer wieder rausholen?
Immer gut, wenn man sowas in der Schule hat.
Ja, so oft abgespult auch. Nee, genau. Also es ist total wichtig, weil auf der einen Seite Frauen oder auch non-binäre oder Transpersonen, die Queerfeindlichkeit erleben, auch teilweise andere Arten von Gewalt erleben als zum Beispiel schwule Cis-Männer. Also wir sehen zum Beispiel in unseren Fällen ganz viel, dass die Menschen zum Beispiel eben sexualisierte Gewalt erleben, also irgendwie irgendwelche Anmache, irgendwie begrapscht werden, gefragt werden, ob jemand zum Dreier mit nach Hause kommt und solche Dinge. Und das sehen wir, glaube ich, nicht unbedingt in der gleichen Form bei schwulen Cis-Männern, diese Art von Vermischung von eben Sexismus und Queerfeindlichkeit. Das heißt, dass es einfach ein bisschen eine andere Form von Gewalt ist in einigen Fällen und aber auch, dass das auch eine andere Zielgruppe ist, dahingehend, dass viele Menschen, die ja irgendwie weiblich sozialisiert worden sind und aufgewachsen sind, eben nochmal höhere Schwellen haben, überhaupt zu ihre eigenen Grenzen zu stecken oder überhaupt zu bemerken, das ist Unrecht, was mir gerade passiert, oder eben auch höhere Schwellen haben, vielleicht zur Polizei zu gehen, weil dort auch vielleicht eben gerade diese Art von sexualisierter Gewalt manchmal doch noch nicht ganz so ernst genommen wird. Genau, da sind so viele Faktoren, die zusammenspielen, aber besonders eben die Vermischung von Sexismus und Queerfeindlichkeit und dann eben in vielen Fällen auch noch Transfeindlichkeit, Rassismus, eben genau, noch viele andere Formen, die dazukommen.
So, und dann
vielleicht so zusammengefasst.
Ja. Und da seid ihr dann quasi so als noch mal mehr verständnisvoller Safe Space auch gesehen.
Ja, voll. Gerade da auch recht viele weiblich oder auch weiblich gelesene Personen bei uns arbeiten, ist vielleicht dann auch noch mal netter, als wenn man vom männlichen oder männlich gelesenen Polizeibeamten sitzt. Ne? Das ist, fühlt man sich da dann auch noch mal ein bisschen wohler und hat halt auch kann sich noch mal anders öffnen. Mhm. Ja.
Genau, wir probieren das eben so niedrigschwellig wie möglich zu machen, eben weil das für Betroffene schon so schwierig ist, Hilfe zu suchen oder viele Betroffenen auch so sagen, ich will auch gar nicht eure Ressourcen jetzt in Anspruch nehmen. Es gibt bestimmt Leute, denen ist noch was viel Schlimmeres passiert, denen man dann eher so ein bisschen sagen muss, nee, du brauchst die Ressourcen schon auch oder die können dir schon auch helfen, du kannst die auch in Anspruch nehmen. Deswegen probieren wir das immer so, die Kontaktaufnahme so niedrigschwellig wie möglich zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass wir eben genau auch also, dass sich Betroffene auch mit uns irgendwie identifizieren können.
Ja, voll. Und auch auf den Infoständen dann halt, also wir sprechen auch Leute an, ob sie schon mal was von unserem Projekt gehört haben. Und ganz oft ist es dann so, dass es nicht der Fall ist. Und dass wir dann halt ganz normal ins Gespräch mit den Leuten kommen und die dann halt manchmal das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen, manchmal nicht. Manchmal sagen sie auch, ich habe aber vielleicht eine Person in meinem Umfeld und erzähle ich mal davon. Und
genau. Der Klassiker, der große Klassiker bei Infoständen ist ja auch immer die Reaktion, ja schön, dass es euch gibt, mir ist zum Glück sowas noch nie passiert. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt und eben sagt, ja, es zählen ja auch Beleidigungen oder ne, irgendwie auch angespuckt werden, dann sagen die meisten so, ach so, nee, das passiert mir ständig. Und das alleine ist natürlich total schockierend erstmal. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass wir so niedrigschwellig wie möglich irgendwie arbeiten, würde ich sagen.
Bei uns spielt Geschichte auch immer wieder eine wichtige Rolle im Podcast unter Wasserfall. seit wann gibt es L Support und wie seid ihr entstanden? Was war so der Auslöser? Wer steckt dahinter?
Habe ich heute noch mal in den alten Unterlagen gewühlt, weil tatsächlich sind wir beide noch gar nicht so lange dabei.
Ja.
L Support wurde 2014 gegründet, so eher auf ehrenamtlicher Basis, also nächstes Jahr haben wir 10-Jähriges, ist uns dann heute auch so aufgefallen. Und das wurde damals gegründet mit der Wochenend-Hotline, die es auch immer noch gibt und die auch immer noch von ehrenamtlichen Helferinnen besetzt ist. Die gibt es jeden Samstag und Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr und da können einfach alle zu dem Thema anrufen und Fragen stellen. Die findet man auch auf unserer Website und so weiter. Aber genau so wurde das Ganze gegründet und dann wurde eben daraus dann ein eingetragener Verein. Und dann 2018, glaube ich, haben wir dann diese Naz-Förderung zum ersten Mal bekommen. Und dann war lange Corona. Und jetzt so seit, ich würde mal sagen, so anderthalb Jahren können wir, glaube ich, so richtig loslegen und auch so ein bisschen vergrößern und so weiter. Genau, das wirkt irgendwie immer alles so lang. Auch ich dachte heute auch so, ach krass, 10 Jahre. Aber so, wenn man 3 Jahre Corona oder 2,5 Jahre Corona abzieht für so ein Projekt, was irgendwie ja auch bekannt sein muss, damit es wirkt, ist es tatsächlich, glaube ich, noch ganz jung, ganz frisch.
Ja, ich stehe noch in den Kinderschuhen.
Also ihr seid quasi Graswurzel.
Genau.
Entwicklung.
Genau, also es gab, die Idee war sozusagen, dass es ja Maneo auch schon länger gibt, praktisch das Schule-Antigewalt-Projekt, was ja auch hier praktisch im Kiez direkt ist. Und ich glaube, die Idee war schon, dass es eben das Gleiche nicht so ganz für eben lesbische Frauen gibt oder eben Personen, die nicht unbedingt in diese Zielgruppe passen, wurde dann so auf praktisch dieser Idee irgendwie eben gegründet und dann mit der Zeit eben immer weiterentwickelt. Aber war, glaube ich, schon auch ein anstrengender Weg. Und wenn ich jetzt so dran zurückdenke, wie das gewesen sein muss, erstmal das überhaupt so die erste Förderung und so einzuholen, war bestimmt einfach massig viel Arbeit, die da ehrenamtlich auch gestemmt wurde, muss man schon sagen.
Das stimmt.
Bin ich schon wieder dran? Ich stelle immer so viele Zwischenfragen, deswegen weiß ich immer gar nicht, welche Fragen ich, aber da fällt mir natürlich was ein, was unsere Zuhörenden natürlich nicht so richtig wissen können, insbesondere wenn sie bei euch noch nie gewesen sind. Wie gestaltet sich eigentlich so ein Arbeitsalltag? Was macht ihr, wenn ihr morgens reinkommt und bis ihr, wann auch immer ihr geht, was passiert dazwischen?
Kaffee trinken.
Oh Mann, auch wichtig.
Das ist ganz schrecklich da. Nein, also es gibt nicht so einen richtigen Arbeitsalltag, würde ich sagen. Also in dem bisschen mehr als einem Jahr, in dem ich hauptamtlich dabei bin, ging so viel hin und her. Naja, also es gibt Sachen natürlich, die man eigentlich, die natürlich jede Woche irgendwie passieren müssen. Also irgendwie muss immer diese Hotline umgestellt werden, muss irgendwie Fälle, die reinkommen, registrieren, muss dann Betroffene, die in dem Formular, was man eben, kann man entweder anonym ausfüllen oder eben gleichzeitig anklicken. Ich hätte gerne Hilfe oder Unterstützung, die Leute natürlich kontaktieren, die Termine ausmachen. Und dann haben wir immer eigentlich noch so Sachen, einfach ganz viele Planungssachen natürlich am Laufen für Öffentlichkeitsarbeit, für irgendwelche Merch-Bestellungen, für irgendwas, was wir irgendwie auf Instagram machen wollen. Irgendwie 1001 Dinge gleichzeitig, würde ich irgendwie sagen.
Irgendwelche Politiker, die vorbeikommen wollen oder euch in Ausschuss einladen.
Genau, zu den ganzen Terminen gehen. Nee, genau. Also es ist, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Natürlich dann auch viel, wenn es geht, irgendwie abends oder am Wochenende auch mal. Das heißt, es gibt auch nicht immer so eine feste Woche. Wir haben natürlich auch irgendwie mit unseren Vorständinnen von unserem Verein, die das auch alles ehrenamtlich stemmen, die haben natürlich auch meistens nur abends Zeit. Das heißt, so Absprachen dann alle zusammen sind eigentlich immer abends. Und genau, dann gibt es eigentlich dann auch immer die Teamsitzungen mit den Ehrenamtlichen auch einmal im Monat. Und darüber macht ihr dann irgendwie aus, was so ansteht. Das ist eigentlich so, das war jetzt die letzten Monate ein bisschen eingeschlafen, aber normalerweise ist das der Ablauf.
Ja, aber der Sommer war ja auch ziemlich vollgepackt und nach dem Sommer gibt es ja immer dann so ein kleines, was heißt Tief, sage ich mal, dann ist es ja immer kurz ein bisschen ruhiger und dann geht es eigentlich auch schon wieder los, ja.
Ja, ja. Einmal kurz sammeln.
Genau.
Genau, jetzt macht ihr das ja nicht alleine zu zweit, sondern habt ja, also es gibt ja noch ein bisschen mehr Team und auch ein bisschen Ehrenamtliche drumherum, klang ja auch gerade schon an. Wie ist denn die Teamstruktur so aufgebaut? Also wer Hauptamtliche und wie viel ehrenamtliche Unterstützung habt ihr so?
Ja. Also wir sind im hauptamtlichen Team zu viert. Das ist einfach eine Projektleitung, 2 MitarbeiterInnen und dann noch eine Person für so Verwaltung, Buchhaltung. Und dann gibt es eben, weiß ich gar nicht, vielleicht so 15.
Ja, das kommt hin.
Aktive Ehrenamtliche.
Ja, manchmal Leute, die halt ein bisschen aktiver sind, manchmal Leute, die nicht so aktiv sind. Also es wechselt sich auch so ständig ein bisschen ab, aber ich würde auch sagen, so der Kern von 15 Leuten, das kommt ganz gut hin, ja.
Und gibt es unter den Ehrenamtlichen eine Person, die das Ganze koordiniert oder koordiniert das Hauptamt, das Ehrenamt?
Genau, also genau, meine Kollegin kümmert sich so um die Ehrenamtlichen und managt das so mit. Aber ich würde schon sagen, dass die Ehrenamtlichen auch untereinander so ein eigenes also irgendwie Geflecht auch ja. geworden sind. Zum Glück, was ja auch gut so ist, dass die nicht ja. alle immer nur zusammenkommen, wenn wir irgendwie was in eine Gruppe schreiben, sondern dass auch irgendwie untereinander irgendwie Sachen los sind. Und genau, bei den Ehrenamtlichen gibt es noch so, ich würde es mal grob sagen, so zwei Gruppen. Es gibt so die, die für diese Hotline eben noch verantwortlich mhm. sind, also die am Wochenende immer abwechselnd betreuen. Und dann gibt es Leute, die eben sagen, ich mache lieber nur so Infostände und eher so Community-Events. Natürlich kann man auch beides machen, aber das ist so nochmal die grobe Einteilung,
ja, würde ich sagen. Ja, das würde ich auch so sagen, genau.
Wie wird man Ehrenamtliche bei euch und was muss man mitbringen?
Auch einfach nachfragen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie bist du da hingekommen?
Ja, also ich bin damals dahin gekommen. Ich bin... ja, ich habe eigentlich in meinem Freundeskreis ganz viele Hetero-Freunde und ich war dann in Berlin und dachte mir so, irgendwie würde ich gerne mal Leute aus meiner Community kennenlernen und das nicht im Club-Kontext oder im Bar-Kontext oder so, sondern irgendwas auch für meine Community machen. Ja, und dann habe ich gegoogelt und tatsächlich war da L-Support der erste Eintrag, den ich gefunden habe und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, wie schaut's aus, sucht ihr Ehrenämter eigentlich? Und ja, dann wurde mir auch ganz lieb sofort zurückgeantwortet und
gleich mit einem Aufgabenkatalog.
ja, nee, eben nämlich gar nicht, sondern es wurde gleich gesagt, ja, ich kann mal vorbeischauen und dann kann ich halt schauen, inwiefern ich mitmachen möchte und auch alles. Das fand ich auch sehr angenehm auf jeden Fall, halt ja zu meiner Zeit, wann ich wie die Kapazitäten habe und wann ja man auch Lust oder auch bereit dafür ist, das zu machen, eben zum Beispiel die Hotline zu übernehmen oder wenn man halt sagt, das ist doch nicht so meins, weil das kann ja auch emotional schon sehr belastend sein, dass man halt sagt, man macht nur die Infostände mit und es ist alles ja sehr locker, also man kann sich das selber aussuchen, was man und wie viel man reingibt und das fand ich ganz schön. Ja, ja genau, so bin ich dazu gekommen, also einfach gegoogelt.
Ich glaube, das ja. ist der erste Podcast oder die erste Aufnahme, wo das Wort Infostand sehr oft gefallen ist.
Und im positiven Kontext.
Genau, also Wiebke und ich kennen das natürlich auch, weil wir sehr oft Samstage an Infoständen stehen. Aber könnt ihr mal, ich hoffe, ich greife keine Frage vor, könnt ihr mal erklären, was ein Infostand von euch ist?
Ein Infostand ist,
eine sehr lose Kategorie.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist, steht ihr da irgendwo mit einem kleinen Tisch,
Schirmchen? Ja, genau, mit einem Schirmchen, mit einem, wie heißt es,
In einem Pavillon.
In einem Pavillon, genau, im Pavillon, einen Klapptisch und dann haben wir ganz viele Flyer und sind meistens halt dann entweder zum Beispiel zum schwul-lesbischen Stadtfest oder andere queere Veranstaltungen oder im SO36 oder je nachdem, wo wir auch angefragt werden oder wo wir halt auch vernetzt sind. Und genau, dann gibt es da halt nette Flyer von uns und Leckmuscheln, das ist so auch ganz wichtig, ja, unser Markenzeichen irgendwie. Und genau, dann informieren wir die Leute, die auf uns zukommen oder wenn wir halt je nachdem in Stimmung sind und auch die Leute halt selber anquatschen über unser Projekt und fragen auch und haben auch eine Liste, ob sie Informationen noch weiter haben wollen oder ob sie halt ja auch ehrenamtlich oder wir sagen natürlich immer, dass wir auch immer gerne Ehrenämter suchen.
Genau.
Ja, genau.
Genau, und das kann eben so ganz verschieden sein, also von irgendwie einer Party, ja. bei der man dann vielleicht weniger so One-on-One-Gespräche hat, aber mehr irgendwie wirklich gesehen wird, bis halt irgendwie zu, wir hatten auch bei so Filmen dann irgendwie so bei queeren Filmen.
Ja, genau.
Genau, da irgendwie im Vorraum irgendwie.
Genau, einen kleinen Stand und dann ja, verteilen wir Flugblätter, Sticker. Ja. Button, Schlüsselanhänger, Taschen, wir hatten sogar mal Jutebeutel. Ja, kriegt man alles ganz schnell von uns. Weg.
Ja, die waren begehrt auf jeden Fall.
Ist nicht fremd. Der Kugelschreiber fehlt.
Nee, ja, haben wir auch, natürlich.
Ja. Ja. Genau.
Die sind sogar sehr gut. Ja. Stimmt, haben wir auch schon eingesteckt.
Aber es beantwortet tatsächlich schon ein bisschen die Frage, wie Betroffene möglichst gut auch von euch erfahren, weil das ist ja auch, ne, also wenn es erstmal eine Gewaltsituation gibt, dann ist ja auch erstmal viel Verunsicherung und ist ja auch eine emotionale Belastung. Und am besten ist dann halt, wenn man eh schon weiß, wo man sich hinwenden kann oder Freunde einen gleich darauf hinweisen können. Mhm. Das heißt, diese Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich ein großer Teil. Ne?
Total.
Und ihr seid auch bei Instagram aktiv, genau. Habe ich gesehen.
Genau. Genau, immer ist auch so in Wellen. Also es gibt mal Wellen, da haben wir auch ganz vorbildlich einen Redaktionsplan und dann gibt es Wellen, wo das irgendwie einfach gerade nicht machbar ist. Genau, aber sind da schon gerne, weil genau eben das ja auch nochmal eine noch niedrigschwelligere Sache ist, wie Leute uns erreichen können. Also ja, ich glaube auch, wenn ich so an mich denke, mit welchen Projekten oder so ich so normal, in meinem normalen Leben so in Kontakt trete, ich glaube, dann gucke ich mir auch erstmal so über ein paar Monate deren Instagram an und schaue, ob ich das
möchte ich finde. Das?
Genau. Also manchmal braucht es ja auch so ein bisschen länger und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir da irgendwie so sichtbar sind, dass Leute eben also genau, eben auch da so ein bisschen sehen können oder uns folgen können und dann irgendwann vielleicht mal doch was, was sie schon eine Weile mit sich rumtragen, auch irgendwie melden können und so weiter. Genau. Aber ich finde immer, eigentlich mag ich schon am liebsten so die Infostände und
ich
die
Öffentlichkeitsarbeitssachen,
weil da auch immer die so im Team die beste Stimmung
ja,
ist.
Ja, definitiv. Das ist auch, ja.
Und also, wir so auch so als Team und als Community dann immer
mal voll schön, finde ich auch. Genau. Und der Austausch untereinander. Und ja, ich finde, das Team ist auch super auf jeden Fall. Ganz viele sympathische Menschen. Ja.
Genau. Beste Werbung hier.
Ja, oder? Sehr gut. Ist alles nett.
Ich glaub, wir haben auch noch nie gelacht in der Podcast-Folge, wie gesagt. Das ist super, das ist super. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr auch Statistiken führt. Ihr erfasst nicht die Daten, aber die Vorfälle, wenn es um lesbenfeindliche Gewalt geht. Einmal, warum ist das wichtig und was passiert mit den Infos?
Mhm. Ja, das ist gibt es auch wieder ganz viele Gründe. Das ist einmal wichtig, weil die viele Menschen, die bei uns Sachen melden, eben das nicht bei der Polizei melden. Es gibt also ein super hohes Dunkelfeld. Das gibt es alle 2 Jahre, gibt es ja so einen Report über Queerfeindlichkeit von Camino. Und da gab es eben auch mal eine Ausgabe zum Thema Lesbenfeindlichkeit. Und da haben die das Dunkelfeld, also das Feld, von dem man eben, in dem man eben nichts von Vorfällen weiß, auf über 90% geschätzt. Und die meisten Leute tatsächlich gehen eben nicht zur Polizei. Und selbst die Leute, die bei uns Sachen melden, gehen hauptsächlich dann damit nicht zur Polizei. Das heißt, wir bilden einfach nochmal Vorfälle ab, die eben nie bei der Polizei landen. Deswegen ist es wichtig, weil die sonst eben total unsichtbar wären. Und aber auch, weil wir eben nochmal andere Sachen noch mit erfassen, als es in der Polizeistatistik vorkommt. Zum Beispiel ist es eben bei der Polizei schon so, dass es ziemlich getrennt ist in eben Queerfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit und eben diese Verschränkung manchmal nicht so gut sichtbar wird und auch irgendwie so zum Thema eben Geschlecht, das natürlich noch in diesen Polizeistatistiken vielleicht anders dargestellt wird, als wir das irgendwie aufschlüsseln wollen eigentlich. Mhm. Und ist natürlich irgendwie auch wichtig, weil wir das nicht nachverfolgen. Leute können anonym bei uns melden, deswegen kommen eben mehr Leute zu uns. Weil wir, da geht es eben nicht darum, dann den Täter zu finden oder irgendwie zu schauen, stimmt das alles oder das irgendwie nachzuprüfen, sondern wir glauben eben den Betroffenen und gucken uns das dann an und wir schauen uns dann eben einmal im Jahr, so meistens im Februar rum, irgendwie die Fälle vom letzten Jahr gebündelt an und schauen dann eben nach, was gibt es für verschiedene Arten von Gewalt, die passiert sind, also irgendwie Beleidigungen, körperliche Angriffe, sexualisierte Gewalt und trennen das so ein bisschen auf, gucken eben auch genau zu welcher Tageszeit. Wir kriegen dann damit zum Beispiel auch mit, dass eben ziemlich viel in öffentlichen Verkehrsmitteln passiert und haben dadurch einfach als Projekt natürlich nochmal irgendwie mehr in der Hand zu sagen, guck mal hier, es gibt wirklich Zahlen, wir haben auch eigene Zahlen. Und tatsächlich ist das auch nochmal super wichtig, weil es eben seit paar Jahren mit der Polizei nicht mehr so einen Datenaustausch geben darf wegen Datenschutzrichtlinien, was eben leider verhindert, dass wir unsere Zahlen gut vergleichen können, aber was es natürlich für uns nochmal umso wichtiger irgendwie macht.
Aber fließen eure Daten in einen offiziellen Bericht oder überreicht ihr diesen Bericht bestimmten Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, der Senatoren, die dafür zuständig ist? Was macht ihr damit?
Genau, also wir machen dann einmal im Jahr so eine Pressemeldung. Ich weiß auch gar nicht, was das genau wie die Liste aussieht, weil ich das dieses Jahr nicht gemacht habe. Genau, es gibt dann einmal sozusagen eine Pressemeldung mit dem Jahresbericht, in dem das irgendwie alles drin ist und natürlich an alle Veranstaltungen, die wir hingehen, in alle irgendwie Vernetzungsfachtreffen und so weiter, nehmen wir natürlich diese Zahlen irgendwie auch mit und verbreiten die da. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, was ich auch noch sagen wollte. Nee, genau.
Und könnt ihr eine Tendenz feststellen? Geht es mehr nach oben, bleibt es gleich, geht es nach unten?
Ja, geht auf alle Fälle nach oben.
Ja, definitiv. Also ich habe auch, also nicht nur von den Fallzahlen, sondern auch so generell das Gefühl, dass halt auf jeden Fall, ja, es immer mehr Feindlichkeit und auch, dass das so ausgelebt wird. Ne? Also sei es jetzt gerade in der Bahn zum Beispiel, ich finde, die öffentliche Verkehrsmittel sind immer so ein ganzheitliches Thema. Also sowieso schon generell als Frau und dann halt aber noch als Lesbische oder Bi oder ne, Frau, dann ja, also das merkt man ja auch an sich selber, wie man zum Beispiel angeschaut wird, wenn man mit einer Partnerin Hand in Hand irgendwo sitzt oder dass halt die Hemmschwelle da für ganz viele ganz ja, niedrig ist, da was zu sagen, also sich da, was heißt einzumischen, aber halt entweder ja dumme Fragen zu stellen oder keine Ahnung, also es ist ja, passiert ganz oft und auch wenn man von Freunden oder so Sachen hört oder ja, andere Menschen, die das mitbekommen, also es häuft sich auf jeden Fall und ich denke, das spiegelt sich auch in den Fallzahlen wieder. Ja,
ja, voll. Also wir haben das natürlich auch super schwierig zu sagen, warum die jetzt auch so hoch gehen. Ich glaube, da ist schon ein Teil drin, dass es auf alle Fälle die Zahlen oder dass mehr Vorfälle gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch L-Support im letzten Jahr nochmal mehr bekannt geworden.
Es wird mehr gemeldet. Ne?
Ja. Genau, und dann ist natürlich immer, wenn man bekannter wird, wird auch mehr gemeldet. Aber wir haben schon einen extremen Anstieg. Also Ende letzten Jahres waren wir bei insgesamt 43 Fallmeldungen und jetzt sind wir schon bei Mitte 70. Also es ist tatsächlich so knapp eine Verdopplung, kommen wir hin von unseren Zahlen. Das ist natürlich irgendwie schon total erschreckend und natürlich auch in diesem ganzen Klima mit irgendwie diesem Anschlagsversuch beim Ruud und auch so auf queer-lesbische Projekte. Ich glaube, das ist schon auch nochmal...
In Neukölln ist ja auch öfter mal...
Genau, irgendwie... Ja, irgendwie auch schwerere körperliche irgendwie Angriffe. Genau, da war dieser Fall in Neukölln irgendwie vor einem Monat oder so. Genau, also es ist schon irgendwie, hat man das Gefühl...
Ja, es wird mehr.
Druck drin.
Ja, auf jeden Fall, es wird mehr. Und es wird auch teilweise körperlicher, also es wird krasser im Ausmaß an sich. Also es ist halt, während man früher das vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur hatte, dass man irgendwelche dummen Fragen gestellt bekommen hat, ist jetzt schon öfter mal, dass halt auch so eine körperliche Grenze überschritten wird, auf jeden Fall, ja.
Das zeigen ja auch so ein bisschen das, was die Registerstellen irgendwie zusammengezählt haben, dass im ich glaube, allein im Sommer diesen Jahres gab es schon genauso oder gab es schon leicht mehr Fälle als im ganzen letzten Jahr zusammengezählt. Ja, ja, also das hat ja auch schon mal gezeigt, dass, dass es mehr wird und was man ja, das haben wir auch in der Anhörung, die ich übrigens sehr empfehle. Also man kann man kann sich so eine AGH-Anhörung aus dem Ausschuss auch nochmal bei YouTube nachträglich anschauen.
Die Internetseite hast du jetzt aber nicht drauf, nur so wie mit unserem Podcast.
Nee, das ist so ein ganz kruder YouTube-Link, aber vielleicht verlinken wir sie nochmal irgendwo, weil das lohnt sich wirklich da nochmal reinzuhören.
Genau, man hört uns ab Minute 40.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr gut.
Genau. Ich habe das dann auch ganz vielen Leuten weitergeschickt.
Ja, also das war wirklich, da waren nämlich auch die Registerstellen und ihr wart da und noch andere und das war wirklich eine ganz tolle Anhörung. Und worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Habe ich es ja vergessen. Die Zahlen sind gestiegen. Irgendwas wollte ich in diesem Zusammenhang noch sagen. Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein. Genau, aber deswegen auch wichtig, dass ihr das da berichtet. Ach genau, was mir da aufgefallen war, dass ihr auch untereinander zusammenarbeitet und euch austauscht. Das hat man da auch gemerkt, also dass ihr auch in Kontakt mit den Registerstellen seid und auch mit Camino diesen Monitoring-Report machen und so. Das ist ja auch wichtig. Da vielleicht auch nochmal die Frage eingeschoben, wie ihr da so im Austausch mit anderen seid insgesamt.
Ja, also wir sind eigentlich, würde ich sagen, schon ganz gut vernetzt und genau, wir geben unsere Daten oder stimmen die überein auch mit den Registerstellen. Das heißt, wir treffen uns dann einmal im Jahr und anonymisiert, also wir haben ja unsere Daten eh schon anonymisiert, aber nochmal anonymisierter, nur so, dass man eben gucken kann, was sind irgendwie Doppelmeldungen, was sind Extrafälle, dass man eben Sachen nicht doppelt zählt, das vermeiden wir. So dass wir mit den Registerstellen abgeglichen sind, weil ich denke, es ist, also einerseits ist es total wichtig, dass es verschiedene Projekte gibt, die die Fälle sammeln, einfach weil es gibt Leute, die vielleicht eher bei den Registerstellen was melden, weil das eben noch weniger im Zusammenhang mit einem Beratungsangebot steht und es gibt aber eben auch Leute, die Beratung wollen, für die das dann natürlich irgendwie netter ist, das gleichzeitig bei uns zu melden. Das sind nochmal einfach verschiedene Sachen, denke ich. Und gleichzeitig ist natürlich aber irgendwie auch wichtig, dass nicht, dann gibt es tausende Zahlen, die irgendwie veröffentlicht werden und man fragt sich dann, hä, was stimmt jetzt davon, sodass es so ein bisschen Übereinstimmung gibt da, wo es irgendwie geht, finde ich schon wichtig.
Ihr habt mitgeholfen, dass es Handlungsempfehlungen gibt auf verschiedenen Ebenen. ich will jetzt gar nicht fragen, was sind so die drei wichtigsten Dinge, um Prävention, Aufklärung sozusagen zu stärken und am Ende Gewalt, egal welcher Art, zu verhindern. Ich frage es trotzdem, was sind die drei? Was würdet ihr sagen, was fehlt, was funktioniert ganz gut und wo braucht es mehr Power, finanziell, gesellschaftlich? Ich weiß, das ist jetzt das Riesenrad, aber...
Ja, ich denke, dass es halt wichtig ist, ganz früh bei sowas anzusetzen. Also, dass man halt
was heißt früh?
Kinder und Jugendliche dafür schon sensibilisiert. Ich denke, das ist super wichtig, dass halt, jeder ein Recht auf Liebe und Dasein hat und dass es ganz egal ist, wen oder was man jetzt liebt oder wem oder was man sich in der Öffentlichkeit zeigt oder wie auch immer. Also ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, halt so früh wie möglich Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, ne? Und halt auch darüber offen zu reden, dass halt nicht nur eine Sexualität die richtige ist, so, sondern dass halt da ganz viele verschiedene Arten und Formen davon gibt, ja.
Ja, total. Genau, das merken wir auch, glaube ich, immer wieder. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, dass irgendwie, wie es in Schulen aussieht. Mhm. Und genau, wir haben momentan noch nicht so richtig die Kapazitäten, dann in eben so Schulen auch immer zu gehen und da dann so Tage irgendwie und Workshops mitzugestalten. Aber das wäre, glaube ich, schon was auf alle Fälle auch, braucht. Ja. Und auch irgendwie in, was weiß ich, in Firmen und überall eigentlich. Mhm. Ich glaube, was ich mir immer wünsche, was natürlich so ein bisschen hier über Schöneberg hinausgeht, ist auch einfach, also wir haben es in Berlin ja schon einfach wahnsinnig gut damit, wie viele Projekte es gibt. Und mir bricht es immer das Herz, wenn ich so Anfragen aus dem Rest von Deutschland bekomme per E-Mail. Oder zum Beispiel manchmal dann nach dem CSD, wenn doch Sachen noch bei uns landen und dann die Frage ist, wo finde ich denn Hilfe in irgendwie, was weiß ich, irgendeiner Kleinstadt in Niedersachsen? Und ich mir so denke, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Und genau, ich würde mir schon wünschen, dass das noch weiter auch ausgebaut wird, deutschlandweit. Und also wir wissen zum Beispiel auch einfach über die Zahlen von Queerfeindlichkeit in anderen Bundesländern total wenig, weil die eben noch viel weniger gemonitort werden überhaupt. Deswegen ist einfach in Berlin sind die Zahlen immer sozusagen am höchsten im bundesweiten Vergleich, aber auch nur, glaube ich, weil wir es einfach besser ein Auge drauf haben. Das fände ich schon gut und ich glaube, es wäre schon auch wichtig, nochmal, dass die Leute auch verstehen, dass eben Queerfeindlichkeit ganz verschieden aussehen kann, dass es eben nicht der zusammengeschlagene schwule Mann ist, sondern das ist
sehr breit gefächert, ne?
Genau, dass es eben auch irgendwie das lesbisch-queere Paar ist, was irgendwie doof angemacht wird oder nicht mehr Händchen hält, weil sie eben irgendwie Schiss haben oder irgendwie gucken, also dass das auch alles Queerfeindlichkeit ist, dass das überhaupt ins Bewusstsein kommt. Mhm. Ich glaube, das wäre ein Riesenthema.
Da Piepke, letzte Frage.
Auf allen Ebenen, glaube ich, noch was zu tun.
Absolut.
Unsere letzte inhaltliche Frage ist mal ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Und zwar, was ihr euch noch so vorstellen könnt für das Projekt, für den Verein, beim Thema, was quasi politisch-gesellschaftlich passieren soll, waren wir ja gerade schon, aber habt ihr noch Pläne?
Ja, ich glaube, wir haben viele Pläne oder fast zu viele. Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele Ideen, was wir eigentlich gern machen würden.
Ja, das ist natürlich dann auch mal eine Frage der Zeit und der Kapazität und auch der Gelder, muss man ja auch mal ganz klar verbalisieren. Und dadurch, dass es ja ein Projekt ist, was groß vom Ehrenamt getragen ist, ist halt natürlich also was heißt schwierig, aber jeder hat ja auch noch irgendwo sein eigenes Leben und seinen eigenen Job und dementsprechend sind Ideen immer viele da, aber die Umsetzung ist halt Zeit, ist natürlich immer ein großer Faktor.
Ja, ich glaube, wir wollen einfach weiter präsent bleiben und ganz präsent sein in der Community, aber auch, und das ist ehrlicherweise auch ein bisschen der schwierigere Part, auch über die queere Community hinaus, dass uns eben auch Leute finden, die jetzt nicht schon gut vernetzt sind in allen Angeboten, die es hier so gibt, sondern dass uns irgendwie auch Leute finden können, die auch in den Außenbezirken wohnen, die eben nicht so oft hier in Schöneberg sind, die irgendwie nicht so oft auf so queere Veranstaltungen gehen. Mhm. Das, glaube ich, wäre noch ein Riesenziel. Und genau, ich glaube, wir können schon auch als Team noch wachsen und uns dann auch weiter umstrukturieren und auch da noch ganz viele neue Angebote auch schaffen. Ich glaube, da haben wir auch total Lust drauf. Aber
vielleicht wünschen wir uns auch noch mehr Freiwillige.
Könnte sein.
Ich trage der Posten-Podcast dazu bei.
Wir haben noch gar nicht gesagt,
Eure Adresse müsst ihr einmal sagen, wo ihr euch auch findet. Und wenn ihr die Öffnungszeiten im Kopf habt.
Also genau, wir sitzen hier um die Ecke in der Potsdamer Straße 139 und aber auch einfach immer gerne per E-Mail oder auch auf Instagram irgendwie eine Nachricht schreiben. Wir probieren das abzuarbeiten, genau, die E-Mail.
Aber das funktioniert ganz gut eigentlich, würde ich behaupten, ja.
Ja, genau. Ja, genau, gibt auch immer wieder Wellen. Genau, manchmal braucht es auch zwei Nachrichten, um uns zu erreichen, aber wir probieren unser Bestes. Genau, und ansonsten findet ihr uns auch bei einfach großen queeren Veranstaltungen oft vor Ort. Das posten wir dann davor auch immer. Dann ja. Kann man einmal gucken, ob man die Leute auch mag. Und es gibt eben, was Lara auch schon gesagt hat, ja immer auch die Möglichkeit mal zu einer...
Man schnuppert rein, genau. Und dann denkt man sich, die sind doch alle doof und dann kommt man nicht mehr wieder. Dann ist es auch fein. Genau. Also, ja.
Genau.
Genau.
Das klingt gut. Das mit den netten Menschen können wir hier bestätigen. Wir können das sehr empfehlen. Ja, dann sind wir schon bei unserer Kategorie des Lieblingsortes.
Genau. Der harte Teil ist vorbei. Jetzt,
Ist es
Spaß. Mal gucken. Mal schauen.
Wir hören heute, glaube ich, 4 Lieblingsorte dann. Ne?
Ja, würde ich sagen. Genau. Also Michael und ich können jedes Mal immer wieder einen Lieblingsort.
Nee. Oder das haben wahrscheinlich haben wir schon mal eine Doppelung gehabt, weil ich glaube, das ist die 30.
Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei der 31. Folge, 31. Das heißt, wir haben auch schon mal was gedoppelt, aber eigentlich versuchen wir uns immer noch mal was Neues zu überlegen. Ich habe auch was Neues. Ich glaube, letztes Mal haben wir beide gedoppelt.
Ja.
Genau, aber erstmal ihr, weil ihr habt auf jeden Fall Premiere und glaube, für euch ist der neue Ort.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Genau, und ich glaube, ich mache das Klischee und sage unseren schönen Hinterhof, in dem unser Büro sitzt.
Das ist aber auch echt schön, ne?
Ja, das ist nämlich, man kommt von der lauten Potsdamer Straße und ist in einem Paradies aus irgendwie ganz verwunschenem Garten mit irgendwie Apfelbaum und Rosenbüschen und irgendwie ganz viel Rasen und einem kleinen Teich sogar. Und
ich glaube, jetzt kommen ganz viele Menschen, die da
Also wirklich, ist sehr schön. Wirklich wunderschön. Ich durfte da auch schon mal sitzen im Sommer. Es war wirklich schön.
Genau. Draußen dann auch immer den Besuch empfangen. Im Sommer, wenn Leute vorbeikamen und auch unser Sommerfest im Garten gehabt, das fand ich, war schon echt auch ein Highlight.
Ja. Genau. Also ich habe auch darüber nachgedacht und da ich auch nicht in Schöneberg wohne und ich mir aber dachte, dass es eigentlich immer so war, dass wenn das schwul-lesbische Stadtfest war und die Gegend um die Mordstraße herum, das war dann immer alles so vibrierend und ganz viele nette Menschen. Und ja, ich denke, ich mag die Straßenfeste in Schöneberg und das sind dann das ist dann mein Lieblingsort jetzt so. Ja.
Auch mit zeitlicher Zeit und Ort.
Ja, genau.
Kann ich
nachher. Da findet man mich. Und natürlich auch A-Support mit dem Infostand.
Sehr gut.
Micha, dein Lieblingsort.
Wieder kulinarisch. Den Ort als solches habe ich, glaube ich, schon mal genannt, aber ich nenne jetzt tatsächlich den Weinlobbyist in der Kolonnenstraße 62. Ich hoffe, ich nehme dir nichts weg.
Nein.
Weil dort derzeit ab 26.11., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der kleinste, feinste Weihnachtsmarkt Schönebergs sein wird. Im Hinterhof des Weinlobbyisten befinden sich dann 2 oder 3 oder 4 Stände mit Winzerglühwein. Und das war mein Highlight, weil ich durfte das Pre-Opening machen. Wiebke war auch mit vor Ort. Es gab allerlei Strudel, sag ich mal, herzhaft und süß. Aber mein Highlight, ich liebe Soljanka. Es gab Gänse-Soljanka. Habe ich noch nie gegessen vorher und das war super lecker. Und deswegen geht mal vorbei, Kolonnenstraße 62, kostet 2 Euro Eintritt. Ab 17 Uhr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab dem 26.11.
Das ist tatsächlich ein sehr schöner Ort. Und
jetzt dein.
Diesmal was Kulturelles. Und zwar das Haus am Kleistpark. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Was auch daran liegt, dass ich da noch gar nicht war, muss ich zu der Stande, also draußen, aber noch nicht drin. Und jetzt war ich endlich mal drin, auch auf die Empfehlung eines Freundes und in Begleitung. Und da war gerade oder ist immer noch eine tolle Ausstellung einer Fotokünstlerin, die heißt Jessica Backhaus und macht so ganz ungewöhnliche Fotos mit Perspektiven, also so Gegenstände, die sie irgendwie so ein bisschen so darstellt, dass man denkt, es ist was anderes. Das ist sehr spannend. Ich habe mich auch ein bisschen verliebt in so eine sehr farbenfrohe Fotoreihe und die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das noch irgendwo hier unterbringen. Ich fürchte, das wird nichts, aber es ist sehr schön zum Anschauen. Läuft noch bis Dezember. Haus am Kleistpark. Lohnt sich.
Super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist schon vorbei.
Ja, danke für die Einladung. Es war nett.
Ja, ja, wunderbar.
Super. Sehr gut, bei diesen ganzen Premieren, die wir heute hatten.
Ja, freut uns ja das.
Ja, und werden einfach. Sehr, ne? Aber gut, dass wir zu zweit waren. Ja. War auch ja für uns eine Podcast-Premiere.
Auf jeden Fall. Können wir uns emotional stützen.
Ja. Sehr gut.
Sehr gut. Es ist immer gut, wenn sich die Gäste wohlfühlen. Und ich glaube, wir können auch sagen, dass wir eure Arbeit sehr schätzen.
Absolut.
Und dass wirklich wichtig und wertvoll ist, dass ihr das hier macht.
Ja. Wiebke hat jetzt wieder das Übliche, das Hausmeisterliche.
Das Übliche, genau, damit ihr es nicht vergesst, alle, die uns zuhören, wo ihr uns weiterempfehlen könnt. Alle Folgen und Portallinks zu allen Podcast-Portalen gibt es auf dein-schöneberg.de/podcast, so. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr die Folge jetzt bis zum Ende gehört habt, sehr schön, dann aber auch weiterempfiehlt, kommentiert, liked und teilt. Und wenn ihr Ideen und Vorschläge habt für Gäste, die hier unbedingt mal im Podcast sein müssen, dann auch immer gerne an uns geben. Und seit dem letzten Mal, glaube ich, oder nee, seit dem vorletzten Mal, haben wir auch als Schöneberg-Podcast einen eigenen Instagram-Kanal, den man auch unter Schöneberg-Podcast findet. Und da gibt es dann auch immer noch mal ein paar kleine Videosequenzen und so. Das machen wir jetzt ganz neu. Also schaut auch da gern rein. Das
genau.
War's.
Danke, viel Spaß beim Reinhören. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.